HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Arne Kapitzer am Mikrofon.
New Yorkers are willing to try many different things, so it's a good place to test it.
Entscheidungen über Bahnhofsinstandhaltung und Reparaturen sollten doch wohl davon abhängen, was am besten für die meisten New Yorker ist. Nicht von den Launen reicher Geldgeber oder den Werbezielen großer Unternehmen.
It will be a summer of hell for commuters.
July 1st, 5 o'clock, 102nd floor, top of the Empire State Building.
Yes.
Ich war damals im Haus meiner Oma und sie weinte und sagte, guck mal, die Türme brennen nieder.
The World Trade Center is burning up.
Sie ist nicht die lauteste Stadt der Welt, ganz sicher aber die der USA.
I think it's probably beyond dispute that it's the noisiest city in the United States. Probably not the noisiest city in the world.
I believe that as long as they keep...
Ich glaube, solange sie diese Orte, diese Häuser, die Denkmäler, den Brunnen so bauen, solange leben wir alle weiter, solange wird New York ein Ort für neue Hoffnung, ein Ort für neue Träume sein.
A new place of new dreams, new hopes and all of that.
New York, state of...
Der Tag auf Weltreise in New York City, der Stadt, in der die Reichen noch größenwahnsinniger, die Glückssucher noch erfindungsreicher sind als anderswo. Der derzeit berühmteste Sohn der Stadt, Donald Trump, ist im demokratisch-liberalen New York so verhasst wie wohl nirgendwo sonst. Und der Präsident lässt sich dort auch nur sehr selten blicken. In der nächsten Stunde geht es um Trump, um die Einwanderungsgeschichte der Stadt, um die sanierungsbedürftige U-Bahn und um Eisbuden. Der jüngste Trend im sommerlichen New York ist angetauter roher Keksteig. Cookie-Doo.
Oh, I love cookie dough, really, really love cookie dough. I love cookie dough, really love cookie dough.
Yeah, I mean, I don't think I'd eat too much raw cookie dough, but I'd try it. Why not?
Rohen Keksteig essen, vielleicht nicht so viel, aber ausprobieren, klar, warum nicht? Eine Nama ist, was man eine tapfere New Yorkerin nennt. Alles, was neu, anders, trendy oder sonst wie ein bisschen verrückt ist, muss man halt mal machen. Go for it.
New Yorkers are willing to try many different things, so it's a good place to test it.
Vivian steht auch staunend vor dem, was der neueste, hipste und verrückteste Foodtrend aus New York ist. Keksteig im Eistöpfchen. Wahlweise in der Waffel. Das Ganze natürlich roh, ungebacken, sonst wäre es ja kein Spaß.
My personal favorite is Heavenly, and it's my favorite because it has a little bit of everything.
Mein persönlicher Favorit ist die Sorte Heavenly. Da ist alles drin. Nutella, Sea Salt, Karamell. Echt lecker.
A little bit of crunch, a little bit of salt, a little bit of chewiness. It's really yummy.
Die Frau muss das sagen, sie hat's erfunden. Keksteig roh. Andere kaufen Eis am Stiel, Kristen verkauft Keksteig in der Waffel. Und nur Europäer wie Laurent finden, sie haben einen an der Waffel hier, die New Yorker.
I'm from Europe, I wouldn't eat raw cookie dough. It's just not part of my... Repertoire.
Er würde rohen Keksteig nie essen, sei nicht Teil seines Ernährungsrepertoires, Europäer eben. Die New Yorker aber fahren voll drauf ab. Dough heißt der Laden, hat natürlich im hippen Greenwich Village eröffnet und brummt wie verrückt.
It's been great. We had a line out the door yesterday. We sold out of almost everything, so it's been wonderful.
Schlange vor der Tür. Gestern war der rohe Keksteig ausverkauft. Wunderbar, sagt Kristen, die Chefin. Die hat die Idee übrigens gehabt, als sie einmal nächtens mit Freundinnen in Philadelphia tiefgekühlten Cookie Dough kaufte. Und als der Teig bei der Heimfahrt im Auto taute, fing sie an zu essen und zu essen und zu essen und am Ende war nichts mehr da zum Backen, aber die Idee geboren, Keksteig roh. It's the American way.
Yeah, I would. I guess I would. I mean, I don't know if it's healthier than normal ice cream.
Also, wenn es nicht krank macht und man es essen kann wie Eiscreme, schiebt eine Nama nach, dann isst sie es gern. Sie kann beruhigt sein, die Eier pasteurisiert, kein Backpulver, alles für den rohen Verzehr geeignet, sagt die Keksteig-Chefin Kristen.
We did a lot of testing. We use products that are all...
Wir haben lange getestet, wir haben alle Zutaten ausprobiert, Salmonellen, E. coli, Alles kein Problem, sicher das Ganze. Todsicher jedenfalls, der neueste Trend. Kosten? Naja, ein Töpfchen Keksteig im Eisbecher, $9. Waffel kostet extra. Die Sorten? Heavenly hatten wir schon. 11 andere Geschmacksrichtungen. Nuts for Nuts zum Beispiel. Nüsse für Verrückte oder der Klassiker Chocolate Chip.
I'd probably go for Choc Chip. That's probably my favorite. If I was thinking about a cookie and I'm thinking about dough, I'd probably go Choc Chip.
Choc Chip, sie hat schon entschieden. Und der Geschmackstest? Super süß. Ziemlich klebrig. Wer es mag, der mag's. Matthew, der New Yorker, sagt, die Idee wird funktionieren. Begründung, es ist eben besonders. Und ja, spaßig ist es wohl auch.
Because it's specific and because it's fun, it probably will be successful.
Na dann, guten Appetit.
Hey, hey, what? Do you love cookie dough? Oh yes, I do. Well, we love cookie dough too.
Georg Schwarte über den letzten Schrei New Yorker Sommerleckereien. Hat die Stadt, die ja nie schläft und schon gar keinen Trend verpennt, denn ansonsten, also arbeits- und verkehrsmäßig, eine Sommerpause? Kai Clement, ist es in diesen Wochen etwas ruhiger als sonst?
Ja, es ist etwas ruhiger in dem Sinne, dass die U-Bahnen vielleicht ein bisschen leerer sind und dass es nicht ganz so voll ist auf den Straßen. Das ist sicher auch gefühlte Realität. Aber die New Yorker machen, wie viele andere Länder auch, eben in dieser Hochsaison Urlaub. Und da sie nicht so viel haben wie die Europäer beispielsweise, kriegen manche dann wenigstens den Summer Friday. Das heißt wenigstens etwas früher Schluss und etwas länger Wochenende.
Und wer wegfährt, wo fährt er hin?
Ja, da bietet sich ja viel an in New York, denn wir sind ja eine Stadt am Meer. Das vergisst man immer, wenn man mittendrin ist und nur das Getöse und Gehupe und die Sirenen hört und eigentlich nur Beton sieht. Aber wir sind ja umgeben von Flüssen und direkt am Meer. Das heißt, nächste Reiseziele am Strand sind sogar mit der U-Bahn zu erreichen. Coney Island etwa, da möchte man vielleicht nicht gerade wohnen in dem Gewimmel mit dem Vergnügungspark und den Stränden. Aber man kann zumindest für ein Wochenende hinfahren. Und wer viel mehr Geld ausgeben will, der fährt dann eben in die Hamptons auf Long Island. Östlich von New York erstreckt sich diese riesige Insel. Da muss man aber ordentlich bezahlen für eine Hotelübernachtung. Mehrere hundert Dollar in der Hauptsaison mindestens, muss man kalkulieren. Und natürlich gibt es auch noch das so etwas ungeliebte, hassgeliebte New Jersey auf der anderen Seite des Hudson. Da möchte man als New Yorker nicht unbedingt hin, denn das sind ja die Bridge and Tunnel People, also die, die sich über die Brücken und durch die Tunnel in die Stadt zwängen müssen. Andererseits haben sie viel Strand und es ist günstiger dort. Also Reiseziele direkt in der Nähe, kein Mangel. Und wer nicht viel Urlaub hat, der bleibt vielleicht lieber in der Nähe.
Und wer dann da bleibt, der kann vielleicht in den Central Park gehen. Das ist ja die große Grünfläche mit Wald und Teich mitten in Manhattan. Da gibt es auch Theater und so. Aber gestern hat dort etwas stattgefunden. Da habe ich gelesen, gab es eine Meldung, da brannten 2 Tonnen Elefantenstoßzähne. Das war aber keine Kunst, oder?
Das war keine Kunst. Nein, das war eine Tierschutzaktion. 2014 hat der Staat New York seine Gesetzgebung geändert und den Handel mit Elfenbein komplett verboten. Es sei denn, es geht um Antiquitäten beispielsweise. Und alles, was seitdem konfisziert wurde von der Polizei, ist zusammengetragen worden und in einer sehr symbolträchtigen Aktion im Park für den Tierschutz zerstört worden. Und das war ein großer Andrang von Besuchern, von Tierschützern, die sich diese Aktion angesehen haben und zugleich eine traurige Aktion, denn das, was dort zerstört wurde, das steht für insgesamt 100 Elefanten, die für dieses Elfenbein ihr Leben gelassen haben.
Also eben nicht nur Erholung und Kultur, sondern auch Weltpolitik, kann man sagen, die da mitten in dieser Weltstadt stattfindet. New York ist ja eines der Top-Ziele für Städtereisen. 60 Millionen Besucher in jedem Jahr. Gibt es da irgendeinen Rückgang durch den Trump-Effekt oder so etwas?
Das war prognostiziert worden und das war natürlich auch politisiert worden, weil die Demokraten, die ja hier mehrheitlich das Bild in New York bestimmen, gesagt haben, wer möchte denn noch zu uns kommen, zu dieser Touristendestination Nummer 1 mit diesem Präsidenten, der ja auch ausgerechnet im Ausland mehr vielleicht als hier für Verstörung sorgt. Und es sind starke Rückgänge prognostiziert worden, sind aber nach allem, was ich bisher gehört habe, so dann doch nicht eingetreten. Also dieses Argument, wo Trump ist, möchten Touristen nicht hin, das hat offenbar nicht gezogen.
Gleich sprechen wir noch weiter, Karl Clement. Ich möchte ein bisschen literarisch werden. New York ist ja eine Stadt der Einwanderer. Es gibt Namen, also Namen von Menschen aus allen Gegenden der Welt. Und der New Yorker Schriftsteller Paul Auster, der schildert in seinem jüngsten Roman 4321, so der Titel, einen gewissen Archie Ferguson und dessen Leben. Der ist Abkömmling von Einwanderern. Seine Vorfahren hießen Reznikow und stammten aus der heutigen Ukraine. Und als Ferguson eine witzige Anekdote hört, da wird ihm klar, wie womöglich seine Vorfahren zu dem Namen Ferguson überhaupt gekommen sind.
Es war offensichtlich ein alter Witz. Einer, der schon seit Jahren in jüdischen Wohnzimmern die Runde machte. Aber Ferguson hatte ihn aus irgendeinem Grund bisher nicht gehört, weil er sich irgendwie nie in einem dieser Wohnzimmer aufgehalten hatte, wenn jemand ihn erzählte. Doch an jenem Neujahrsmorgen erzählte seine Mutter ihm den Witz schließlich in der Küche. Die klassische Geschichte über den jungen russischen Juden mit dem langen, unaussprechlichen Namen, der auf Ellis Island eintrifft und mit einem älteren, erfahrenen Landsmann ins Gespräch kommt. Und als der Junge dem Alten seinen Namen sagt, runzelt dieser die Stirn und sagt, ein derart langer und unaussprechlicher Name werde es für sein neues Leben in Amerika nicht tun. Er müsse sich einen kürzeren zulegen, einen, der sich gut amerikanisch anhört. »Was schlagen Sie vor?«, fragte der Junge. »Sag ihnen, du heißt Rockefeller«, sagt der alte Mann, »damit kannst du nichts falsch machen.« 2 Stunden vergehen. Und als der junge Russe sich schließlich vor den Einwanderungsbeamten setzt, um sich befragen zu lassen, kann er den Namen nicht mehr hervorkramen, den zu nennen, der alte Mann ihm geraten hat. »Ihr Name?«, fragt der Beamte. Der junge Mann schlägt sich verzweifelt an die Stirn und platzt auf Jiddisch heraus, »Ich hab vergessen.« Und so schraubt der Beamte seinen Füllfederhalter auf und trägt pflichtschuldig den Namen in sein Verzeichnis ein. Ichabod Ferguson.
Wie sich der mögliche Rockefeller und Reznikow und jetzt Ferguson einlebt in New York, davon im Verlauf dieser Tagsendung noch mehr. Nun aber wieder zu unserem Korrespondenten Kai Clement. Wo im New Yorker Häusermeer sitzen Sie denn eigentlich? Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
Ja, leider nicht so viel. Man verspricht sich ja viel von den Hochhäusern, aber Tatsache ist, wenn man nicht ganz oben sitzt, sieht man nichts eigentlich, nur die Fassade gegenüber. So ist es auch hier. Ich sitze auf der 8. Etage mitten in New York, nicht weit von Grand Central, diesem berühmten Bahnhof entfernt mit diesem wunderschönen Deckengemälde eines Sternenhimmels. 3. Avenue, 41. Straße, da ist das ARD-Büro. Wir sind in der 8. Etage und das sind nicht die tollen Büros, denn die sind weiter oben. Da leben die Stratospherians. Das sind die, die auch aus ihrem Hochhaus noch was sehen können, nämlich über die anderen hinweg. Und da sitzt hier zum Beispiel der Gouverneur des Staates New York, wenn er nicht eben in der Hauptstadt Albany ist.
Fühlen Sie sich schon ein bisschen nach vielen Korrespondentenjahren wie ein New Yorker?
Ja, Sie haben das ja so schön besingen lassen mit dem New York State of Mind am Anfang. Das war ja wunderschön. Da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Aber es ist wie immer mit den Zuwanderern. Man gehört so halb dazu, aber eben auch nicht ganz. Das ist diese Zwittergelage, in der man sich befindet. Teilweise fühle ich mich tatsächlich angekommen und genieße auch die Aufgeschlossenheit der Stadt und die Zugänglichkeit. Und am nächsten Tag bricht sie wieder über mir zusammen und erschlägt mich mit ihrem Lärm, mit den Menschen, mit dem Krach. Von allem gibt's ja etwas zu viel hier.
Und wenn man ein bisschen Abstand hat, fühlen sich die New Yorker ganz anders als die Bewohner der übrigen USA?
Ich glaube, das kann man so sagen, denn das ist ja eine Enklave an der Ostküste, die immer etwas anders tickt, sich immer etwas anders verhält als der Rest der USA und vor allem, und das ist vielleicht der New Yorker Tonfall, das auch lautstark sagt, man denke nur an den letzten Kommunikationsdirektor von Trump, der ja dann nach 10 Tagen aus dem Amt geflogen ist, auch er war ja vor allem für Lautstärke bekannt und was die New Yorker wirklich gut können, ist, sich selbst zu präsentieren und zwar immer als die Weltbesten, also sie glauben nicht, wie oft ich hier Weltbestes erlebe, schon beim Kaffee kaufen im nächsten Eckgeschäft ist es garantiert der Weltbeste und die Pizza hinterher ganz genauso.
Wie lange brauchen Sie, wenn Sie mit einer der ältesten und, weiß nicht, besten U-Bahnen nach Hause fahren?
Na, über das Beste sprechen wir ja vielleicht noch. Das Älteste unterstreiche ich sofort. Das dauert. Ich bin wirklich in einer sehr komfortablen Situation, die nicht viele New Yorker haben, da ich nur einmal über den Fluss hier, den East River, nach Osten aus dem Häusermeer heraus muss, nach Queens in den Nachbarstadtteil. Also wenn man an den Vereinten Nationen steht und man blickt übers Ufer, dann ist man in Queens. Dort muss ich mit der U-Bahn hinfahren. Das sind 3 Stationen, 15 bis 20 Minuten Fahrzeit. Da gucken die meisten New Yorker sehr erstaunt und neidisch. Hier gibt es die Mega-Commuter, die brauchen Stunden.
Und das bei einem großen Ballungsgebiet von insgesamt fast 20 Millionen Menschen. Und da pendeln viele davon halt eben nach Manhattan rein. Aber diese alte U-Bahn, die hat ziemlich alte Signalanlagen, mehrere Jahrzehnte alt. Und in diesem Sommer, da gab es sogar nicht nur Verspätung, sondern auch entgleiste Züge. Also, worauf kommen denn die städtischen Verkehrsbetriebe und der Staat New York, um dieses marode System, dann doch in die Jahre gekommene System, wieder zu verbessern? Dazu dieser Beitrag.
Mehr als 5,5 Millionen Fahrgäste täglich. Die New Yorker U-Bahn ist die Lebensader der Metropole. Allerdings, das schon 1904 eröffnete Streckennetz ist mächtig in die Jahre gekommen. Fehlendes Geld, mangelnde Wartung und zugleich steigende Kundenzahlen haben unschöne Folgen. Verspätungen, Überfüllungen und zuletzt gleich 2 Entgleisungen. Der Chef der Verkehrsbehörde MTA hat gerade einen 800 Millionen Dollar schweren Notfallplan aufgelegt. An Rettungsvorschlägen für das angejahrte und angegammelte System mangelt es nicht. Neueste Idee: Privatunternehmen.
We need to get private businesses involved in the MTA, which they haven't been thus far.
New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo will Sponsoren gewinnen, vor allem für Stationen. Paradebeispiel ist ein U-Bahn-Stopp in Brooklyn. Der heißt Atlantic Avenue Barclays Center. Die Bank zahle auch, aber nicht nur für dieses Namensrecht, 4 Millionen Dollar, schreibt die Zeitung New York Times. Das Sponsorensystem funktioniere doch auch anderswo, bei Parks oder historischen Anlagen, so der Gouverneur.
We've done this in the park system, it worked. We've done it with historic properties, it worked. Now we should do it with the subway system.
Entscheidungen über Bahnhofsinstandhaltung und Reparaturen sollten doch wohl davon abhängen, was am besten für die meisten New Yorker ist. Nicht von den Launen reicher Geldgeber oder den Werbezielen großer Unternehmen.
Susan Lerner von der Verbraucherschutzgruppe Common Cause macht beim Radiosender WNYC deutlich, was sie von dem Vorschlag hält. Nichts nämlich. Aber solange sich der Bürgermeister, seine Stadt profitiert am meisten von der U-Bahn, und der Gouverneur, er ist eigentlich für das staatliche System zuständig, über die Finanzen streiten und zeitgleich die U-Bahn-Preise weiter steigen, scheint kein Vorschlag zu abwegig.
I think it's crazy.
Verrückt, so findet diese ältere U-Bahn-Kundin eine besonders radikale Idee. Sitze raus. Zwar nur auf 2 Strecken und nur in je einem Wagen pro Zug. Und dennoch Häme, Karikaturen und, milde gesagt, verwunderte Kunden.
Man ist müde, wenn man von der Arbeit kommt. Die Füße tun weh. Da will man doch sitzen. Dazu diese überfüllten Züge.
Sitze raus, Sponsoren rein. Es sind sicher nicht die letzten Vorschläge in diesem Höllensommer des Nahverkehrs.
It will be a summer of hell for commuters.
Auch diese schöne Formulierung kommt übrigens vom Gouverneur höchstpersönlich. Eigentlich dafür zuständig, genau so eine Hölle unter der Erde zu verhindern. Aber noch fährt sie ja, die Subway, unüberhörbar.
Der Tag auf Weltreise heute in New York. Kai Clement, in Ihrem Beitrag diese beiden Vorschläge, leergeräumte Waggons und gesponserte Stationen, kann damit die New Yorker Verkehrsbehörde den U-Bahn-Infarkt abwehren?
Nein, sicher nicht. Das ist nur ein erster Schritt und ein bisschen auch eine schnelle Medizin, um der U-Bahn wieder etwas auf die Beine zu helfen, wenn ich dieses krumme Bildchen mal benutzen darf. Also das hilft natürlich nicht wirklich. Ich habe ja auch in dem Beitrag gesagt, es geht um einen Waggon pro Zug, wo die Sitze rausgenommen würden. Und wenn Sie sich mal hier in der Rush Hour in die U-Bahn begeben, auf den entsprechenden Strecken, da sind Sie ja jetzt schon unglaublich eingepfercht in die Waggons. Also das bringt ein kleines bisschen, aber das rettet natürlich nicht das angeschlagene System. System. Da muss investiert werden. Das passiert teilweise, aber eben noch nicht genug. Die U-Bahn-Linie, die ich benutze, die Strecke 7, hat, wie Sie vorhin gesagt haben, völlig veraltete Signalanlagen. Daran arbeitet man jetzt. Das wiederum führt aber dazu, dass sie streckenweise am Wochenende über Nacht nicht mehr fährt, belastet wieder die anderen Strecken mehr. Wenn mal alles repariert ist, will man die Züge enger takten können und das würde wirklich helfen. Man will andere Züge kaufen, wo die Waggons nicht voneinander getrennt sind. Dadurch könnten viel mehr Passagiere aufgenommen werden und die mehr Türen haben. Dadurch würde das Ein- und Aussteigen schneller gehen, also das Ganze etwas flüssiger laufen.
Und wird New York das finanzieren können?
Das ist eine der großen Fragen und das ist eine der großen Streitigkeiten, die der Bürgermeister und der Gouverneur gerade unter sich austragen. Die sind beide zuständig. Die sind beide Demokraten, also eigentlich Parteifreunde, aber das Wort Freunde fällt bei denen nicht so häufig, denn die sind über so viele Punkte überkreuzt. Das gilt auch für die MTA, für diese Verkehrsbehörde und die U-Bahn. Und an dem Budget wird gearbeitet. Sie werden es müssen, sie werden sich einigen müssen, denn ohne die U-Bahn funktioniert New York nicht. Jeder, der hier war, und das waren ja schon viele, weiß, wie sehr die Stadt im Stau erstickt. Da mag man noch so sehr auf Taxen und alles andere ausweichen und nicht den eigenen Wagen nutzen. Die Straßen reichen einfach nicht. Wir sind eine Insel und da ist es eng.
Die Tatsache, dass so viele auch hochverdienende und wichtige Menschen da auf diese Insel Manhattan gehen, hat ja einen ganz bestimmten Grund, nämlich Fühlungsvorteile. Banker wollen Politiker treffen, Journalisten wollen Banker und Politiker treffen. Wie stellt sich das eigentlich dar? Also wo begegnen die sich? Wie begegnen die sich denn? Die könnten ja theoretisch auch Videokonferenzen machen.
Die könnten auch Videokonferenzen machen, klar. Aber die persönliche Begegnung, der direkte Austausch ist sicher etwas, was erfolgversprechender erscheint, vielen zumindest. Man weiß ja auch, wie es in Washington gelaufen ist, nachdem Donald Trump angekündigt hatte, dem Lobbyismus den Kampf anzusagen, sind so viele Lobbyisten wie noch nie dort im Einsatz. Es ist eines der probaten Mittel. Es kommt hier natürlich hinzu, wie gerade gesagt, diese Insellage, die dazu führt, dass eben das Hochhaus mehr der Wall Street mit dem Finanzstandort New York sich dort unten im Süden von Manhattan konzentriert. Und so gibt es einige Punkte. Die Stadt hat ja sozusagen eine Art Geografie ihrer Industrien. Es gibt den textilen Stadtteil sozusagen, wo die Kleidungsindustrie sitzt oder gesessen hat. Es gibt die Diamond Row, wo die Diamantenindustrie und das Geschäft damit sitzt. Und dort macht man die Geschäfte, dort muss man hin. Und deswegen verdoppelt sich Tag für Tag hier die Bevölkerung.
Nochmal zurück zur Einwanderergeschichte von Archibald Ferguson, also Mitte des 20. Jahrhunderts. Aus dem Jiddischen vergessen ist ja Ferguson geworden. Und das bringt Paul Austers Romanheld Ferguson zum Lachen, aber eben auch zum Nachdenken über die Zufälle des Lebens.
Der Witz gefiel Ferguson und er lachte sehr, als seine Mutter ihn beim Frühstück in der Küche erzählte. Aber als er später nach oben in sein Zimmer humpelte, merkte er, dass er nicht aufhören konnte, über den Witz nachzudenken. Und da ihn nichts von seinen Gedanken ablenkte, dachte er für den Rest des Vormittags bis in den Nachmittag hinein weiter über den armen Einwanderer nach. Und an dieser Stelle löste sich die Geschichte aus dem Bereich der Witze und wurde zur Parabel über das menschliche Schicksal und die sich endlos gabelnden Wege, denen sich ein Mensch auf seinem Gang durchs Leben stellen muss. Ein junger Mann wird plötzlich in drei junge Männer zerrissen, jeder mit den anderen identisch, aber jeder mit einem anderen Namen: Rockefeller, Ferguson und der lange, unaussprechliche Name X, der mit ihm aus Russland bis nach Ellis Island gereist ist. In diesem Witz endet er als Ferguson, weil der Einwanderungsbeamte die Sprache, die er spricht, nicht versteht. Das war schon interessant genug, wegen eines bürokratischen Irrtums einen Namen aufgezwungen zu bekommen und diesen Namen dann für den Rest seines Lebens zu tragen. Ein russischer Jude, der mit 15 Strichen aus der Feder eines anderen in einen schottischen Presbyterianer verwandelt wird. Und wenn der Jude im weißen, protestantischen Amerika für einen Protestanten gehalten wird, wie beeinflusst das dann sein künftiges Leben in Amerika?
Paul Auster hat mehrere Varianten dieser Biografie gemacht, aber natürlich gibt es ein Leben in Freiheit und Wohlstand für viele, die kommen. Die Freiheitsstatue, die trägt die Fackel der Aufklärung, ein Gesetzbuch und das Gedicht am Sockel der von Frankreich gestifteten Statue, der verheißt ja Verfolgten und Zerlumpten der Welt auch eine bessere Zukunft und die Arme sind weit ausgebreitet. Wo die Menschen, die dort hinkamen, also in die Nachbarinsel Ellis Island, dann wohnten. Wenn man das wirklich wissen will, wie Einwanderer, die so Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich lebten, da gibt es eine Einrichtung mitten in New York, nämlich das Einwanderermuseum in der Lower East Side und das heißt Tenement. Eigentlich heißt das nur Mietshaus, aber wie dort gewohnt oder eben gehaust wurde, das erfahren wir nun aus diesem Beitrag.
So you are about to go.
Gleich gehen wir hier in ein historisches Gebäude, ein Mietshaus von 1863. Bis 1935 war es bewohnt und in diesem Zeitraum haben hier etwa 7000 Menschen gelebt aus 20 verschiedenen Ländern. Raj Varma ist Neuseeländer mit indischen Wurzeln und amerikanischem Pass. Viel mehr Migrationsgeschichte ist in einem Menschen schwer vorstellbar.
And yeah, I'm an educator here at the museum.
Schon die Bezeichnung Educator, Erzieher, macht klar, hier geht es nicht um Vitrinen mit historischen Dokumenten zur Einwanderungsgeschichte. Hier geht es um Geschichte, vermittelt durch Geschichten, Schicksale statt Statistiken.
This was known as a gateway to the Americas, this neighborhood. And these streets were full of immigrants.
Dieses Viertel sei früher das Tor nach Amerika gewesen, erklärt Raj Varma. Die Straßen voller Einwanderer, ein Foto belegt es, Pferde statt Autos und die Straße verschwindet im Menschen. Raj Varma wird uns eine Stunde lang durch ein historisches New Yorker Tenement in der Orchard Street Nummer 97 führen. Ein Mietshaus also. Er führt uns durch die Wohnungen und Leben zweier Einwandererfamilien. Es geht um das deutsch-jüdische Ehepaar Gumpatz der 1870er Jahre und die italienisch-katholische Baldizzi-Familie, die hier in den 1930er Jahren lebte. Wir stehen in der Wohnung von Julius und Natalie Gumpatz, ihren drei Töchtern und ihrem früh verstorbenen Sohn. 35 Quadratmeter hoch, beengtes Auswandererglück, ohne Strom und mit nur einem Wasseranschluss und vier Plumpsklos im Hof für insgesamt 20 Familien.
No electricity. No running water, no central heating, no gas.
Auswanderer Glück? Wohl weniger. Ein Jahr nach der Panik, der großen Wirtschaftskrise von 1873, verschwindet Ehemann Julius plötzlich. Tot? Durchgebrannt? Nie wird seine Frau es erfahren. Sie durchkämmt mit einem Art Suchtrupp das sogenannte Kleindeutschland. Erfolglos.
After several days of combing Kleindeutschland looking for him, he was never seen alive again.
We are not partisan. We don't take a position. In the political debate.
Nein, wehrt sich ein Gebäude weiter Museumsdirektor Morris Vogel, gebürtig aus Kasachstan. Man sei natürlich überparteilich. Stolz sei er darauf, dass sein Museum zum Nationalparksystem der USA gehöre und zu dessen großer Vermittlungsaufgabe.
Who we were as a people. What we had experienced, what brought us together, what we shared.
Wer waren wir als Volk? Was haben wir erlebt? Was hat uns zusammengeführt? Was verbindet uns? Anfangs ging es mehr um Natur. Man denkt bei den USA an den Grand Canyon, die Niagara-Fälle, den Yosemite Park. Das Mietshausmuseum ist so besonders, weil es zeigt, wie durch das Leben der Einwanderer dieses Land geschaffen und umgeformt wurde und wir zu dem Volk wurden, das wir heute sind.
We became the kind of people we are.
Zu dieser Geschichte gehören auch harsche Einwanderergesetze, rassistisch und diskriminierend, wie Raj Varma unterdessen in der Wohnung der Familie Gumpatz erläutert. Das erste wichtige Einwanderergesetz unserer Geschichte ist das von 1882, das Gesetz zum Ausschluss von Chinesen. Es verbietet asiatischen Einwanderern, Amerikaner zu werden. Und wer mit so jemandem verheiratet ist, verliert seine Staatsbürgerschaft. Ab kommendem Jahr wird das Museum in einem Erweiterungsbau auch die Geschichte der Einwanderung nach 1945 erzählen, darunter vor allem Chinesen und Puerto Ricaner. Und wann, so frage ich, kommt der Erweiterungsbau, der die Geschichte der Zuwanderungsgesetze eines Präsidenten Trump erzählen wird? Knappe Antwort von Direktor Vogel. Dafür werde es wohl kaum ein großes Gebäude brauchen.
Well, I would say there it wouldn't take much of a building to do that.
Der Tag heute auf Weltreise mit Stationen in New York. Karl Clement, in dem Bericht haben Sie es ja angesprochen. Und die Frage liegt nahe, was ist eigentlich mit diesem Muslim Ban, also dem Einwanderungsgesetz, den Einwanderungsregeln gegen Angehörige von 7 mehrheitlich muslimischen Staaten? Wie ist denn der Stand da zurzeit?
Ja, es ist ein ewiges Gehake vor Gerichten. Sie haben das ja mitverfolgt. Er wurde ja zunächst erlassen, dann von einzelnen Gerichten gestoppt. Schließlich ist Präsident Trump vor den Supreme Court gezogen, hat dort zwar nicht Recht bekommen vor diesem höchsten Gericht der USA, aber die Entscheidung wurde auf den Herbst vertagt. Dann wolle man sich in der Sache damit befassen. Und das ist natürlich letztlich im Sinne von Donald Trump, denn dieser Einreisebann gilt ja zunächst nur für eine begrenzte Zeit. Fraglich also, wie sehr man ihn dann noch braucht. Diese Entscheidung eines Verfassungsgerichts im Herbst. Seitdem ist es aber weitergegangen mit weiteren Gerichtsverfahren, wo darüber gestritten wird, was heißt denn nun eigentlich nächste Angehörige, sind beispielsweise Großeltern darin eingeschlossen. Dort haben wieder untere Gerichte gegen Trump entschieden. Es ist eine endlose Geschichte und die löst große Verwirrung, vor allem bei den Betroffenen aus.
Aber wie die Geschichte auch in dem Einwanderermuseum, das Sie uns vorgestellt haben, zeigt, gab es ja immer schon sehr unterschiedlich tolerante, also um nicht zu sagen rassistische und diskriminierende Gesetzgebung gegenüber den Chinesen etwa. Gab es überhaupt jemals so etwas wie den Melting Pot? Denn das ist ja das Sprachbild, das man verwendet, um zu sagen, ja, wer Amerikaner wird, der wird jetzt frei und gleich sein und so weiter. Gab es das jemals?
Es gibt jedenfalls das große Versprechen davon. Das ist ja auch wieder was ich vorhin ansprach in Sachen Selbstvermarktung. Das gelingt jedenfalls, sich zu präsentieren als dieser Melting Pot und mit dem Versprechen, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Was mir auffällt als jemand, der ja auch teilweise in Kanada unterwegs ist und über Kanada berichtet, viele Kanadier werden Ihnen zunächst mal sagen, ja, meine Eltern, Großeltern sind Deutsche, Engländer, Chinesen, ich weiß es nicht, während Ihnen ein Amerikaner erst einmal sagen wird, wenn er denn Amerikaner ist und also die Staatsangehörigkeit hat, ich bin Amerikaner. Und das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Ländern. Das gilt sicher auch für New York, aber sie finden auch hier Stadtteile, die ganz klar von einer Bevölkerungsgruppe geprägt sind. Da nehme ich wieder meine U-Bahn-Linie 7, fahre bei mir zu Hause vorbei und lande letzten Endes im Fernost, nämlich in China. Flushing, ganz am Ende der Strecke, ist ein absolut asiatisch geprägter Stadtteil.
Gibt es denn gelebtes Multikulti, wo man sagt, das ist mal friedlicher, freundlicher Austausch und ein nachbarschaftliches Mit- und Nebeneinander, wovon alle profitieren? Oder ist das einfach nur ein Ideal, was nicht der Wirklichkeit entspricht?
Ich glaube, das ist immer ein Ideal. Es gibt immer Probleme im Miteinanderleben. Das ist fraglos so. Aber Sie können natürlich in einzelne Stadtteile gehen, wie in Corona. Dort leben inzwischen Mexikaner, Äquatorianer, Menschen aus der Dominikanischen Republik friedlich zusammen mit ihren sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und was ich immer am schönsten finde in New York, und das kann auch jeder Besucher machen, steigen Sie doch bitte mal in diese rumpelnde und teils marode U-Bahn. Dort finden Sie wirklich die ganze Welt in einem Waggon versammelt, in einem friedlichen. Und ich muss wirklich sagen, hilfsbereiten Miteinander. Wenn Ihnen dort was hinfällt, dann wird Ihnen jemand helfen. Und wenn Sie nicht wissen, wie es weitergeht, dann wird man Ihnen auch einen Tipp geben, wo Sie am besten aussteigen.
Kann man das jetzt auch vielleicht bei den Sommerprogrammen sehen, dass die verschiedenen Kulturen ihre Arten von Theater, Musik und so weiter, natürlich auch Speisen präsentieren? Ist dieses Flair spürbar?
Das ist auf jeden Fall spürbar. Es gibt ja auch viele Märkte, beispielsweise dominikanische, wo sich dann die Kultur mit entsprechendem Essen und entsprechendem Kunsthandwerk präsentieren. Aber auch hier mitten in Manhattan, das muss jetzt nicht in den entsprechenden Stadtteilen sein. Und es gibt ein riesiges Sommerprogramm hier in den Parks der Stadt. Und das Gute daran ist, dass dann in alle Stadtteile gegangen wird. Also beispielsweise die New Yorker Philharmoniker, die sich viele Normalverdiener hier nicht leisten können, wenn sie auftreten, die gehen in die Parks der Stadt und die tun das nicht nur hier im Central Park für die reichen Menschen aus Manhattan, sondern die gehen genauso in den Prospect Park in Brooklyn oder die gehen in die Bronx, die gehen nach Queens. Also Queens ist wirklich der World's Borough, der Stadtteil der Welt mit den meisten Einwanderern und dann kommt sozusagen die Kultur zu den Menschen.
Haben Sie selber auch Gelegenheit, am Rande Ihrer aktuellen Berichterstattung dieses kulturelle, vielfältige Leben zu genießen und auch private Kontakte zu knüpfen?
Ich versuche das natürlich immer wieder und das ist ja im Grunde ein Luxus, meine Aufgabe, teilweise auch Bestandteil der Berichterstattung. Und ich versuche so viel wie eben möglich hier die Stadt zu erleben in der begrenzten Zeit, die man hier ist. Und da gehören solche Programme dazu oder auch beispielsweise Shakespeare in Central Park. Das ist eine Theaterinszenierung, wo ich seit Wochen versuche, über die Ticketlotterie hineinzukommen. Bis jetzt hat es leider noch nicht geklappt, die hier für Aufsehen gesorgt hat. Im Moment läuft der Midsommernachtstraum. Davor war es Julius Caesar, verkörpert von einem ähnlich wie Trump aussehenden Schauspieler. Und da war der Aufschrei groß hier. Trump wird ermordet im Central Park. Kann das denn sein? So haben es zumindest mal einige interpretiert.
Und jetzt im Midsommernachtstraum, da ist es ja dann lustiger, auf jeden Fall.
Ja, sie wollen es unpolitisch machen, ganz dezidiert, glaube ich, auch als Kontrast zu dieser, naja, nicht wirklich Trump-Inszenierung, aber einer sehr modernen Adaption eines politischen Dramas.
New York ist ja auch ein scharfer Gegensatz, also sehr viele Millionäre, ja, Milliardäre und ganz einfache Menschen. Begegnen die einander denn bei dieser Gelegenheit mal oder sind das absolut getrennte Welten?
Es sind vielfach getrennte Welten, das muss man ganz klar so sagen. Also jemand, der hier zwei Jobs hat, um überhaupt über die Runden zu kommen, der weit draußen in Queens wohnt und mit der U-Bahn vielleicht über plus Bus über eine Stunde braucht, um zu seinen diversen Arbeitsplätzen zu kommen, der wird kaum die Energie haben, sich um ein Ticket per Lotterie für diese wunderbare Inszenierung zu kümmern. Das schafft man dann einfach nicht. Es gibt unglaublich viele Menschen hier, für die New York eine harte Stadt ist und keine schöne Stadt. Das gehört zu New York mit dazu. Sie verspricht sehr viel, aber sie ist gleichzeitig auch sehr hart zu denen, die hier hinkommen. Man muss sich vorstellen, dass 2/3 der New Yorker Einwanderer sind oder es sind eben schon deren Kinder. Und beispielsweise, um noch eine Zahl zu nennen, etwa 1/4 der asiatischstämmigen Bevölkerung hier lebt unter der Armutsgrenze. Da gehen sie nicht mehr ins Theater. Das sind teilweise Tagelöhner, die sieht man sich an Straßenecken versammeln. Und dann kommt jemand vorbeigefahren und sagt, für heute folgenden Job biete ich an, wer will.
Und es gab ja mal einen Bürgermeister, Rudy Giuliani, der dafür gesorgt hat, dass ärmere Bettelnde, zu denen die Chinesen normalerweise nicht gehören, Menschen einfach aus den Zentren vertrieben wurden. Wo sind die denn? In vielen Städten der USA ist die Armut sichtbar, in New York City ist es nicht so sichtbar oder ist das ein falscher Eindruck?
Sie ist inzwischen wieder sichtbar, denn der Bürgermeister hat ja seitdem gewechselt. Es wurde dann ja Bloomberg und inzwischen haben wir Bill de Blasio, einen Bürgermeister der Demokratischen Partei. Der hat es sich, als er gewählt wurde, als eines der großen Ziele gesetzt, der Obdachlosigkeit, nicht den Menschen, sondern der Tatsache, den Kampf anzusagen mit mehr bezahlbarem Wohnraum, mit Unterstützung, damit man eben nicht aus der Wohnung fliegt, weil man die Miete nicht bezahlen kann, weil man beispielsweise einen teuren medizinischen Eingriff bezahlen muss. Es hat bisher leider nicht funktioniert. In New York lebt eine Stadt in der Stadt und das sind Obdachlose. Circa 60.000 Menschen müssen hier ohne festen Wohnsitz auskommen. Viele kommen davon in Notunterkünften unter, aber das ist natürlich keine Lösung.
Nochmal ins literarische New York zu Paul Auster. Da geht Romanheld Archie inzwischen in Brooklyn zur Schule.
Das erste und wichtigste, was sich über den Besuch des Brooklyn College sagen ließ, war, dass keine Studiengebühren anfielen. In einer raren Zurschaustellung politischer Weisheit hatten die Stadtväter von New York erklärt, die Jungen und Mädchen der 5 Stadtgemeinden hätten das Recht auf eine Bildung zu $0 jährlichen Kosten. Was nicht nur dazu beitrug, demokratische Prinzipien zu fördern und bewies, wie dem Wohl der Allgemeinheit damit gedient werden konnte, dass man kommunale Steuereinnahmen in die richtigen Hände legte, sondern auch Zehntausenden, Hunderttausenden und im Lauf der Jahre Millionen von New Yorker Jungen und Mädchen Gelegenheit bot, eine Bildung zu erwerben, die sie sich meistens anders gar nicht hätten leisten können. Und Ferguson, der sich die hohen Kosten von Princeton nicht mehr leisten konnte, dankte diesen längst verstorbenen Stadtvätern jedes Mal, wenn er die Betonstufen der Subway Station Flatbush Avenue hinaufstieg und den Campus von Midwood betrat. Natürlich stammten sie alle aus der Stadt, ungefähr doppelt so viele Studenten wie in Princeton, wo die Studentenschaft aus allen Landesteilen kam. Aber Ferguson war inzwischen ein eingefleischter New Yorker und strammer Lokalpatriot. Und so wie er als Junge im Camp Paradise die Gesellschaft seiner New Yorker Freunde genossen hatte, So fand er nun Vergnügen am Zusammensein mit seinen neurotischen, streitlustigen Mit-New Yorkern am Brooklyn College.
Streitlustig unter anderem werden also junge Leute geschildert im Brooklyn der 1960er Jahre von Paul Auster. Und es gibt ja auch eine ausgeprägte Debattenkultur. Und wie Korrespondent Kai Clement schon erzählt hat, viele New Yorker wählen liberal bis links, also die Demokratische Partei. Und so ist es kein Wunder, wenn in dieser Stadt der Widerstand gegen die Republikaner gerade in der Ära Trump jetzt besonders ausgeprägt ist. Anfang des Jahres streikten zum Beispiel mal die Restaurantbetreiber und Imbissbudenbesitzer gegen Trumps erstes Einreisedekret. Und man kann in New York nicht nur gegen Trump essen, sondern man kann auch gegen Trump trinken, wie Georg Schwarte beobachtet hat.
Wenn es so klingt, klingelt die Kasse gewissermaßen. Cocktailbar kann jeder Cocktails gegen Trump und für Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen trinken. Das ist neu.
You know, we're not anti-Trump or anti-government. We're pro-charity.
Wir sind nicht gegen Trump oder die Regierung, aber wir sind für Hilfsorganisationen, sagt Souther Teague, einer der drei Cocktailbar-Gründer. Der Laden heißt Coup, Staatsstreich. Den wollen sie zwar nicht ausrufen, aber ein bisschen kämpfen gegen Trump, das wollen sie hier schon.
Let's give our money to organizations that are currently being defunded by the Trump administration or need money to fight the current administration.
Alles Geld wird gespendet an Organisationen, denen Präsident Trump die Fördergelder gestrichen hat oder an welche, die gegen Trump kämpfen, sagt Bar-Mitbesitzer Ravi De Rossi. Und alles Geld heißt buchstäblich der komplette Gewinn.
Everything we sell, our total profits, 100% are going to be divided up into charities that we are supporting.
Die drei Besitzer, sie haben andere Bars, andere Jobs, den hier machen sie kostenlos. Fürs Gute, Ganze, Große. Und die Kunden trinken gegen Trump. Gewissermaßen das Prinzip, jeder Cocktail kostet $20 und für jeden Cocktail bekommen die Gäste einen Holzchip.
Yeah, exactly. So how we do it is with every purchase.
Mit jedem Cocktailkauf gibt's einen Holzchip und die Gäste können zwischen 6 Organisationen auswählen, die sie unterstützen und werfen ihren Chip in die entsprechende Vase.
And you go and drop your coin in the charity of your choice.
Und wenn es so klingt, klingelt eben die Kasse. Pro Chip $5, das Geld geht direkt an die Bürgerrechtsorganisationen. Die Gäste finden das Konzept offenbar großartig. Trinken gegen Trump und für Hilfsorganisationen hilft auch frustrierten Trump-Gegnern.
I mean,
ich wünschte, der Schmerz würde nachlassen, aber jeden Tag eine neue Hölle. Mit sowas wie dieser Bar, aber da kann man überleben. An den Wänden Protestslogans, der Lieblingsslogan von Souther Teague, von Präsident Roosevelt. Tu da, wo du bist, mit dem, was du hast, das Beste.
Do what you can with what you have, where you are. That's Theodore Roosevelt, you know, like, and that's what we're doing. What we can with what we have, where we are. So we're just doing a thing, and that's great.
In der New Yorker Bar namens Staatsstreich heißt das Beste, was die Gäste tun können, Cocktails trinken. Je mehr, desto wohltätiger.
You're already feeling charitable. Good.
Georg Schwarte über Trinken gegen Trump. Sie hören die Sendung Der Tag heute auf Weltreise und mit Station in New York City. Traut sich denn Kai Clement, ebenfalls New York-Korrespondent, Präsident Donald Trump überhaupt noch in seine Heimatstadt bei so viel Kritik?
Naja, angesichts der vielen, die gegen ihn antrinken, offenbar nicht mehr so richtig. Er war erst zweimal hier, anderthalb Mal muss man eigentlich sagen, nämlich einmal Anfang Mai, da war er hier auf dem musealen Flugzeugträger Intrepid und hat sich mit dem australischen Premier getroffen und ist auch gleich wieder verschwunden. Und dann war er genau vor einer Woche hier, aber nicht in der Stadt, sondern östlich davon auf der Insel Long Island und hat dort einen Auftritt gehabt, bei dem er seine scharfe Gangart gegenüber Gangkriminalität deutlich machen wollte, besonders gegenüber der Gang MS-13.
Und wie ist das Gefühl in der Stadt? Also ist das wirklich alles eine Front gegen Trump oder gibt es auch Leute, die sagen, wieso, der macht doch alles richtig?
Nein, sie werden natürlich wie überall auch hier Unterstützer für Donald Trump finden, aber eben nicht so viele, denn die Stadt hat sich bei der Wahl klar positioniert. Wenn man sich New York als Staat, als das gesamte Gebiet anguckt, dann waren in etwa 2/3 für Hillary Clinton und ungefähr 1/3 für Trump. Wenn man sich Manhattan als wirklich das Herz der Stadt New York anguckt, dann waren es 86% für Hillary und 10% für Trump. Und da hat er ja nun mal gewohnt und hat immer noch sein Penthouse an der Fifth Avenue am Central Park, also mittendrin. Das wäre kein herzlicher Empfang, wenn er hierher käme.
Opposition drückt sich ja nicht nur sozusagen kulturell und in solchen Haltungen irgendwann dann sicherlich auch mit dem Kreuzchen in der Wahlkabine aus. Aber gibt es noch andere Maßnahmen, wo vielleicht demokratische Politiker auch so eine Art Widerstand gegen das jetzige Washington ausdrücken und formieren?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es gibt zwei Formen der Opposition. Einmal die sehr freudvolle und etwas spaßige, wie das Cocktailtrinken, was wir vorhin gehört haben. Es gibt zum Beispiel eine Ausstellung von einem Comedian. Es war eine Pop-up-Ausstellung, nur sehr kurzfristig. Trevor Noah, der hat die Twitter-Nachrichten von Donald Trump in Goldrahmen ausgestellt. Da wurde dann die Absurdität so mancher Aussage erst richtig deutlich. Michael Moore tritt hier am Broadway auf. Alec Baldwin wird ein Buch schreiben. Es gibt eine Zeichentrickserie von Stephen Colbert. Und so weiter und so weiter. Und es gibt die sehr ernsthafte Seite und die kann man knapp zusammenfassen als Klagen gegen Trump. Das macht hier der Staat New York, der Staatsanwalt, der Gouverneur, der Bürgermeister vielfach. Sie haben schon allein 4-mal gegen die EPA geklagt. Das ist die US-Umweltbehörde wegen verschiedener Verstöße aus New Yorker Sicht. Und häufig tun sie sich dafür mit bis zu, ich glaube in der Spitze, 15 weiteren Staaten zusammen, natürlich demokratisch regiert. Und das ist einerseits eine Politik der Nadelstiche und andererseits auch wieder nicht, wenn man sich den Einreisebann anguckt. Da hat es ja durchaus funktioniert und den vorübergehend lahmgelegt.
Es gibt ja auch das New York, das nicht rachsüchtig und nicht nadelstechend ist, sondern nachdenklich und besonnen. Wenn man sich zum Beispiel mal die Reaktion auf die Anschläge aufs World Trade Center im Jahre 2001 wieder vor Augen führt. Das ist ja eine etwas andere Reaktion als das offizielle Washington und als andere. Ist es auch außer der Großmannssucht eine Art Besonnenheitskultur, die es gibt?
Es gibt ein sehr starkes Wir-Gefühl in New York. Bei aller Verschiedenheit, bei all den verschiedenen Einwanderergruppen, die ich angesprochen habe, gibt es dieses Wir-Gefühl. Sicher auch deshalb, weil man anders ist als die anderen, weil man eine andere Politik haben möchte, weil man für ein anderes Leben steht, eben ein sehr großstädtisches, eines, wo man die U-Bahn nimmt und nicht ständig mit dem Auto fährt, um es ganz plakativ zu machen. Und das macht sicher auch New York aus. Wir sind anders als alle anderen in den USA. Und ich hatte es vorhin angesprochen, da sagen wir auch laut, wir sind stolz auf uns. Und dieses eine Enklave sein, das macht natürlich auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl aus. Und das haben die New Yorker wirklich großartig bewiesen, als sie bis ins Mark getroffen wurden, damals bei den Anschlägen, bis ins Tiefste verunsichert waren. Da haben sie sich so wunderbar zusammengeschlossen und haben zusammengestanden gegen das, was auch immer das war, und haben sich gegenseitig unterstützt. Und das ist auch meine kleine Alltagserfahrung, ohne die große Bedrohung von draußen. Wenn sie ratlos hier auf der Straße stehen, da wird jemand kommen und vielleicht sogar ungefragt ihnen helfen.
Es gab auch im Jahre 2011 eine ganz interessante Bewegung, aus der dann die Occupy und Blockupy-Bewegung entstand, dass Menschen einen kleinen Park in der Nähe der Wall Street besetzt haben, den Zuccotti Park, und dort dann eben eine Bewegung begann, die sich gegen die Auswüchse des Finanzkapitalismus aussprach und hat auch große Ausstrahlung nach Europa gehabt. Was ist denn aus dieser Bewegung geworden?
Ja, sie hat ja nur einen mäßigen Erfolg gehabt, wenn man sich die Kontrollgesetzgebung anguckt, die danach noch unter der Obama-Administration für den Bankensektor entwickelt wurde. Schließlich möchte ja auch die Donald Trump wieder zurückrufen. Also von dieser Bewegung, die hat kein prägendes Moment mehr hier in New York. Aber New York ist eben geeint, vielfach jetzt durch den neuen Gegner, in Anführungszeichen Trump. Zumindest anfangs sind hier sicher auch aus der Occupy Wall Street Bewegung Menschen mit dazugekommen, um gegen Trump zu demonstrieren. Da gab es beispielsweise auf der Westseite des Central Parks einen ganzen Straßenzug, der stillgelegt war mit einer Großveranstaltung, wo Abertausende hingekommen sind. Und natürlich auch die vorhin schon genannten Stars wie Alec Baldwin oder Michael Moore, die dort alle gesprochen haben. Und da war New York einig im Nein-Sagen.
Man sagt ja, in so Städten mit scharfen Widersprüchen, wo das Leben so schnell ist, da reifen auch Gedanken für die Zukunft. Gibt es so etwas wie eine Botschaft, die die Weltstadt New York wirklich mal ohne jetzt Egozentrismus, sondern positiv in die Welt rausträgt?
Ja, ich glaube, New York ist immer in Bewegung. Das kann man wörtlich nehmen, von der U-Bahn bis zum Fahrradfahren. Das hält aber auch die Menschen in Bewegung. Und so sind sie grundsätzlich sehr offen gegenüber dieser Vielfalt hier in der Stadt, die ihnen ja Tag für Tag begegnet, schon auf dem Weg zur Arbeit, mit allen möglichen Gesichtern und Haarfarben und Herkünften, wie man sie sich nur wünschen kann. Es ist eine sehr offene Stadt und deshalb ermutigt sie auch teilweise vielleicht auch zu den absonderlichsten Dingen, nämlich eben Keksteig in einer Eiswaffel zu essen, wie wir es am Anfang gehört haben. Auch sowas macht man dann eben in New York, geht dann vielleicht auch wieder pleite, geht man nicht pleite, dann wird es auch bemerkt. Schließlich ist man ja in der Trendstadt überhaupt.
Ganz herzlichen Dank, Kai Clement, dass Sie uns Ihre Stadt so nahegebracht haben in dieser Tagausgabe. Danke nach New York. Und das letzte Wort in dieser Sendung hat ein Musiker, Billy Joel, den wir schon eingangs mal kurz gehört haben. Ein Weltstar, der seine große Zeit in den 1980er Jahren hatte. Dann vor einigen Jahren, da war er schon Mitte 60, war er pleite und hoch verschuldet. Und er hat mit dem Manager des New Yorker Madison Square Gardens, einer Arena mit 20.000 Plätzen, folgenden Deal ausgehandelt. Solange ich, Billy Joel, das Haus wirklich voll mache mit Gästen, mit meinen Konzerten, da kriege ich einen Termin pro Monat. Und das hat er bekommen. Und seit 4 Jahren ungefähr immer volles Haus. Und ein Musikstück fehlt nie, Joels Hymne New York State of Mind, in der er eben den Geist, die Einstellung der Stadt besingt. Miami Beach, L.A., die Rockies kenne ich, kannst du alles vergessen. Brauche ich alles nicht. Ich setze mich in den Bus und fahr, wenn mir danach ist, den Hudson River hoch.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing. Don't wanna waste more.